Herzlich willkommen bei Talk Slow, der Podcast des Social Fashion Labels Bridge & Tunnel. Ich bin Conny.
Und ich bin Lotte. Und zusammen nehmen wir euch in diesem Podcast mit in unser Herzensthema: Slow Fashion und Nachhaltigkeit in der Mode- und Textilbranche.
Moin und herzlich willkommen zur 21. Talk Slow Podcast Folge. Wie schön, dass ihr wieder zuhört, zumal wir heute über ein Thema sprechen, das uns wahnsinnig interessiert, in dem wir uns aber so gar nicht auskennen. Und das, obwohl wir es alle mehr oder weniger täglich konsumieren, die Frage nach der Herkunft der Mode aber vielleicht nicht als erste stellen. Liebe Talk Slow Freundinnen, ich rede von der Filmbranche. Und die hat mehr Emissionen zu verantworten, als wir alle annehmen. Selbst für kurze Filmproduktionen werden jede Menge Ressourcen in Anspruch genommen. Energie, Mobilität und Müll spielen dabei die größte Rolle. Aber auch Requisiten, Kostüme und andere Textilien sind part of the deal. Sie müssen oft schnell beschafft werden und danach stellt sich wie so oft die Frage, wohin damit? Mit dem Zitat "Fashion can be a universal player in protecting the planet", das heute vom großartigen Musiker Pharrell Williams kommt, möchte ich heute meine Gästin begrüßen, die genau weiß, welche Rolle Fair Fashion in der Filmindustrie spielt oder vielleicht einmal spielen kann. Sie ist selbst Schauspielerin und seit 2020 Vertreterin für Nachhaltigkeit im Bundesverband Schauspiel. Sie setzt sich schon sehr lange über die verschiedensten Formate, Arbeitskreise und Initiativen für das Thema Nachhaltigkeit in der Kultur- und Medienbranche ein und ist heute endlich bei uns im Podcast zu Gast. Herzlich willkommen, liebe Esther Rohling! Sie sitzt mir gegenüber. Es ist wunderschön, dass du heute hier bist, Esther.
Vielen lieben Dank, Conny. What an introduction. Wow. Dankeschön. Ich freue mich riesig, hier bei euch zu sein.
Und wie schön, dass wir uns live und in Farbe sehen. Ihr zwar nicht, aber wir uns. Das ist schon mal die Hauptsache. Liebe Esther, zum Einstieg möchte ich dir und mir mit dem Fakt der Woche gleich mal richtig gute Laune machen. Ich habe recherchiert. Für einen europäischen Kinofilm ist eine CO2-Menge von 600 bis 1000 Tonnen die Regel. Ein deutscher Kinofilm ist schon etwas bescheidener und schlägt mit ca. 100 Tonnen CO2 zu Buche. Trotzdem jetzt nur zum Vergleich, 600 Tonnen entsprechen den Emissionen von etwa 65 EinwohnerInnen Deutschlands im gesamten Jahr 2020. What the fuck? Liebe Esther, was würdest du sagen? Seit wann spielt das Thema Nachhaltigkeit in der Filmindustrie überhaupt eine Rolle?
Okay, erstmal zu dem Fakt der Woche. Ja, wir sind, was das angeht, eine schmutzige Branche, aber wir sind dabei, immer sauberer zu werden. Und ja, das ist total richtig. Und es reicht, also du hast einen Kinofilm angesprochen, aber auch schon einen Tatort emittiert zwischen 100 und 130 Tonnen CO2.
Krass.
Ja, und zur zweiten Frage, Green Filming, wann sich das etabliert hat, ich kann es nicht ganz genau sagen. Mir ist es zumindest das erste Mal begegnet hier im schönen Hamburg, als Christiane Dopp von der Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein, heute Moin Filmförderung, vor über 10 Jahren mittlerweile den grünen Drehpass initiiert hat und entwickelt hat.
Wow.
Also da sind wir als Hamburger Moin Vorreiter, was mich immer sehr freut. Und was sich aber tatsächlich bundesweit über, wir kommen sicherlich noch drauf, ganz tolle weitere Initiativen, Arbeitskreise und so weiter jetzt endlich abgespeedet hat und multipliziert hat. Aber da ist mir das Thema Film Green Filming Wegstaben verbuchseln, auch schön am Montag, Green Filming das erste Mal begegnet.
Ach ja, spannend. Du hast die perfekte Überleitung für meine nächste Frage, denn auf den Begriff Green Filming bin ich natürlich trotz meiner Unkenntnisse auch gestoßen. Kannst du einmal beschreiben, welche Bereiche der Filmindustrie damit genau umfasst werden? Und ist das etwas, das ProduzentInnen gern als Label führen oder ist es eher noch schwer an den Mann oder die Frau zu bringen? Also möchte man gerne green filmen oder ist es was, was noch ein bisschen wehtut?
Das hat sich tatsächlich, gab es da erfreulicherweise ein Mindshift. Also ich kann jetzt nicht für die Produzenten und Produzentinnen sprechen. Da müssten wir die Produzentenallianz hier mit ins Boot holen, was auch eine spannende Idee ist. Aber da gab es definitiv ein Mindshift in den letzten Jahren. Also das hat immer, diese Berührungsängste waren sicherlich da, weil natürlich immer gleich die Frage ist, okay, welchen Kostendruck erzeugt das?
Genau.
Heißt grün drehen gleich teurer, ne? Also teurer drehen. Dem konnten wir so ein bisschen ziehen, diesen Zahn, da kommen wir gleich auch noch drauf. Nein, also von Schauspielseite kann ich sagen, da musste gar nichts angeschoben werden, im Gegenteil. Also wir SchauspielerInnen ich glaube, von uns ging diese Bewegung, ne? Wir haben die Strahlkraft, wir haben die Reichweite und wir haben vor allem etwas, wir sind meist sehr idealistisch geprägt und wir können emotionalisieren oder funktionieren auch sehr emotional. Und so bin ich damit auch in Kontakt gekommen ganz früh, dass ich gesagt habe, ich möchte da was bewegen und ich möchte das erst natürlich mal in meinem eigenen Umfeld, in meiner Familie, in meiner Herkunftsfamilie, in meiner eigenen kleinen Familie und dann aber natürlich auch in meinem beruflichen Umfeld. Mhm. Wie kann ich das umsetzen? Und dann gibt es natürlich am Set ganz unterschiedliche Gewerke, die ganz, also Gewerke heißt natürlich, ne, Kamera, Licht, Produktionsseite, Maske, Kostüm, also das nennt man bei uns die Gewerke, okay. Die Filmgewerke. Mhm. Und da hat jeder natürlich andere Arbeitsprozesse. Mhm. Insofern kann man das so insgesamt nicht beantworten, aber musste da in jedes Gewerk reingehen und das ist, wo wir sicherlich gleich drauf kommen, auch das, was ein Green Consultant Film TV macht, dass er mit den Head-Offs, also mit den führenden oder leitenden, mit den Abteilungsleitern, den Head-of-Departments der Gewerke zu den jeweiligen Themen spricht. Mhm. Und eben ein ganz großer Teil auch Aufklärung, Schulung und Beratung ist. Dann ging um eben genau das zu entkräften und zu sagen, das kann Spaß machen, das muss nicht teuer sein, an den und den Stellschrauben müssen wir arbeiten und dann können wir ganz schnell ganz viel CO2 reduzieren, ganz ressourcenschonend arbeiten und unseren Beitrag leisten und auch Bewusstsein schaffen.
Aber es braucht so viel Aufklärungsarbeit, ne? Ich glaube, das trifft auf alle Branchen zu, die sich grüner aufstellen wollen. Man muss verstehen, dass es ein Thema ist, das uns alle angeht und das aber auch eines ist, das man gerne annimmt. Also ich empfinde es zum Beispiel gar nicht als Bürde, sondern ganz im Gegenteil. Wenn uns Dinge noch nachhaltiger und grüner gelingen, dann feiern Lotte und ich das immer total. Ja. Also es ist wie so ein innerer Antrieb, der sich dann, glaube ich, so fortschreibt, wenn man einmal damit angefangen hat. Also das finde ich interessant, dass du das über eure Branche auch berichtest.
Absolut.
Du hast ja auch gerade schon ein bisschen gesagt, kannst du für mich nochmal zusammenfassen, wer sind tatsächlich die Treiber und Treiberinnen in deiner Branche für das Thema? Sind das tatsächlich eher die Schauspieler und Schauspielerinnen oder gibt es auch, keine Ahnung, andere Akteure, die da Dampf für das Thema machen?
Also was die Emotionalisierung angeht oder Treiber, was das angeht, da haben natürlich Schauspieler schon die Fähigkeit und Schauspielerinnen die Fähigkeit, über ihre Strahlkraft, über ihre Reichweite, das ist ganz klar. Aber wir müssen, also als Vertreterin Nachhaltigkeit im Bundesverband Schauspiel, muss ich ja auch ganz klar sagen, was ist Arbeitnehmer, was ist Arbeitgeberseite. Mhm. Und da ist der Dialog natürlich enorm wichtig, dass man sagt, was können wir machen? Ja, wir können unsere Bereitschaft erklären und wir können Bewusstsein schaffen. Das können wir von der Schauspielerinnenseite tun und das haben wir auch getan. Wir haben auch einen Podcast, wir haben ein Magazin.
Wie heißt euer Podcast?
SchauspielheldInnen.
Okay.
Genau.
Da verlinken wir natürlich in den Shownotes. Spannend. Ist ja klar.
Und da müsst ihr unbedingt auch mal hinkommen, würde ich sagen.
In den Podcast.
So, ich leite das weiter an unsere, unsere Podcaster. Das haben die gehört an dieser Stelle. Genau, dass wir natürlich viel Bewusstsein schaffen über unsere Kanäle im Bundesverband Schauspiel, aber eben auch zum Dialog einladen, sagen zum Beispiel mit der Produzentenallianz, also mit der Arbeitgeberseite. Und was haben wir da installiert oder was können wir von unserer Seite installieren, ist, dass wir den unseren Tarifvertrag angepasst haben, dass wir als ersten Schritt eine Bereitschaft erklärt haben, indem wir verankert haben in unserem Tarifvertrag, dass wir zu geltenden oder zukünftig geltenden grünen Standards bereit sind zu arbeiten. Mhm. Es wurde oft gefragt, können wir das nicht in unsere Verträge aufnehmen? Gesagt, das liegt aber ein bisschen daran, was ist Arbeitgeber, was ist Arbeitnehmerseite? Mhm. Und das Schöne ist, dass dann danach auch gleich die ökologischen Mindeststandards, weil du eben auch Label, ne? Label angesprochen hast. Es gibt ein erstes Label. Ich versuche das kurz zu erklären. Also es gab eine Evaluation, das hieß die 100 grünen Produktionen. Das heißt, da wurden knapp 100 grüne Produktionen betreut und durchleuchtet.
Wer hat das durchgeführt?
Das ist von der MFG, das ist die Filmförderung Baden-Württemberg unter Karl Bergengrün.
Okay.
Und daraus resultiert oder in Kooperation mit dem Arbeitskreis Green Filming, die das betreut, begleitet und natürlich measurable gemacht haben. Mhm. Und daraus entstanden ist das Label Green Motion. Mhm. oder erstmal ein begleitet wurde, das von ganz vielen großen Produktionsfirmen, also die Konstantin ist mit dabei, die Bavaria, es sind viele Sender mit dabei, die das begleitet haben, eben mit diesen 100 grünen Produktionen. Und daraus wurden gemeinschaftlich die ökologischen Mindeststandards, findet man auch, wenn man danach sucht, natürlich im Netz.
Eventuell hört ihr nachher an den Good News auch nochmal was darüber.
Ah, okay, ich wollte das nicht vorweggreifen.
Nein, das ist super. Das sind ja die interessanten Stellschrauben, die schon existieren.
Genau.
Bitte erzähl
und
weiter.
Im Moment ist es eine, also alle Teilnehmenden haben sich selbst verpflichtet, zu diesen grünen Standards zu drehen. Da gibt es 22 Punkte. Der erste ist zum Beispiel die verpflichtende Einbindung eines Green Consultants. 18 davon muss man erfüllen und dann darf man das Label Green Motion, also dieser Film, dass wenn man das also in Zukunft mal sieht, wenn man seinen Lieblingsfilm oder seine Lieblingsreihe sieht und im Abspann kommt dieses Label Green Motion, grün produziert, dann weiß man, das ist zu diesen Standards geschehen.
Und hält das dann jemand nach, also ich kann ja dann behaupten, 18 von 22 Kriterien erfülle ich. Aber vielleicht sind es echt nur 6. Also kontrolliert das dann jemand?
Ja, oder? Dafür ist eben dieses neue Berufsbild, ist auch wichtig zu sagen. Also ein Green Consultant ist wie ein zusätzliches Gewerk am Set. Dazu ist der Green Consultant da. Der muss einen Abschlussbericht schreiben. Der füttert den CO2-Rechner, der auch von der MFG entwickelt wurde, und muss das in seinem Abschlussbericht aufführen. Und da gibt es auch Audits zu.
Ja, mega. Letzte Woche waren du und ich in Berlin auf der Green Actors Lounge, bei der du ja auch sehr, sehr aktiv bist. Da musst du gleich unbedingt noch mal ein bisschen darüber erzählen, was das genau ist. Ich selbst war auch auf einem Podium eingeladen zur Frage, welche Rolle spielt eigentlich Fair Fashion in der Filmindustrie? Das konnte ich natürlich nicht beantworten, aber ich konnte natürlich davon schwärmen, wie schön es ist, sich für eine faire Modeindustrie einzusetzen. Und die Initiative Green Actors Lounge setzt sich ja grundsätzlich für eine grüne Filmproduktion ein und vergibt dafür jährlich Stipendien für die Ausbildung zum Green Consultant, über die du gerade schon auch ein bisschen erzählt hast. Ich finde den Ansatz total interessant, weil er ja sehr systemisch ist. Das klang ja bei dir auch schon durch. Kannst du uns noch mal ein bisschen mehr darüber erzählen, seit wann es diesen Beruf genau gibt und wie es dann tatsächlich aussieht, wenn man ihn ausübt? Also wie muss ich mir das vorstellen?
Okay, jetzt vermisse ich ein bisschen den Philipp Gassmann an meiner Seite, der dieses Berufsbild initiiert und installiert hat. Der könnte mir jetzt genau sagen, seit wann. Was hat er gesagt? Seit 3 Jahren, seit 2 Jahren. Wir fragen ihn nochmal.
Philipp Gassmann, wer ist das?
Philipp Gassmann ist der Green-Film-Experte der ersten Stunde,
okay, super.
Kann man so sagen. Mhm. Ne? Und der hat letzten Endes das, was du eben so schön gesagt hast, geholfen, das systemisch zu machen, indem er dieses Berufsbild Green Consultant Film TV installiert hat. Der hat vorher schon ganz viel Schulung und Weiterbildung zum Thema gemacht, aber jetzt ist es eben installiert, dass es wirklich als dieses genannte Zusatzgewerk.
Was ist er selber vom Beruf, Philipp Gassmann?
Oh, Philipp Gassmann ist ursprünglich, ganz ursprünglich auch Kollege.
Okay.
Ein guter Schauspielkollege und hat dann die Seiten gewechselt, ist Regisseur, hat ganz viel auch im Entertainment-Bereich und hat aber auch viel Moderationserfahrung. Also er ist ein Tausendsasser und vor allem ein sehr nachhaltiger Tausendsasser, der vor und hinter der Kamera schon viel zu tun. Ich glaube, Radio hat er auch mal gemacht.
Okay, weil ich die Frage interessant finde, wer trägt das Thema eben mit so einer Nachhaltigkeit im wahrsten Sinne des Wortes auch in die Branche? Okay, also er kennt verschiedene Seiten, das ist ja schon mal spannend.
Es ist jemand, der sieht, was es braucht und der es dann tut. Ich glaube, das ist die Kernaussage darin. Es ist auch ganz wichtig, muss ich dazu sagen, dass diejenigen, die diese Ausbildung machen, ist ja eine on top, eine Zusatzausbildung, aber ein eigenes Berufsbild dann letzten Endes. Aber deswegen sage ich on top, weil es ist wichtig, dass man eigentlich Filmschaffender war.
Okay, um die Prozesse zu verstehen.
Genau, dass man sagt, man
eindringen
möchte sich
zu können wahrscheinlich, ja.
Ein zweites Standbein oder ein neues Standbein aufbauen, aber es wäre schon sehr von Vorteil, wenn man mal am Set war, wenn man weiß, wie die Abläufe sind, wenn man die Gewerke kennt und wenn man sich in den Abläufen einer Film- oder Kinoproduktion oder Fernsehproduktion auskennt.
Ja, na klar. Und wie lange dauert die Ausbildung zum Green Consultant?
Die dauert 6 Wochen in mehreren Modulen. Im Moment findet jetzt eigentlich durchgängig online statt, was ein kleines Pandemiegeschenk ist.
Ja.
Also ich glaube, der erste Jahrgang hat noch vor Ort in München stattgefunden. Das hätte ich als Mutter zweier Kinder nicht machen können.
Mhm.
So, deswegen war ich sehr dankbar, habe die Ausbildung jetzt denn im Herbst 2021 gemacht und bestanden. Und ja, Cheers to me. Es war relativ viel.
Okay.
Es klingt nach 6 Wochen klingt wenig, aber Philipp Gassmann packt ist war sehr knackig. Effizient, sehr effizient, die Inhalte da doch geballt reinzupacken, was Tolles. Also es hat cool. ganz viel Spaß gemacht. Mhm. Und dann, ich sage das deswegen, weil wir dann schon in der Planungsphase für die 2. Green Actors Lounge waren, mhm. wo ich ja Komiteemitglied bin. Das Komitee bestehend aus Filmexperten, also wir haben ganz toll Oliver Bär mit drin, Nico Hoffmann, Tanja Ziegler, Mr. Berlinale, Dieter Koslik ist mit drin. Also ich darf da mit ganz tollen Leuten zusammen an dieser Sache arbeiten und beraten. Und dann haben wir uns beraten und haben nach der 1. Green Actors Lounge sofort gesagt, Mensch, in der 2. ist es jetzt eigentlich Zeit, was zurückzugeben.
Und das heißt, es gab zuerst sozusagen diese Weiterbildung zum Green Consultant und dann gab es diese Formierung, eine Green Actors Lounge ins Leben zu rufen, um dem
Nein,
Thema
noch
schon, mehr, oder war das parallel?
Die 1. Green Actors Lounge war Anfang September, das war aber den Lockdowns geschuldet. Okay. Wir wollten eigentlich schon im Frühjahr, so wie dieses Jahr auch, es im Mai stattgefunden hat und wurde dann immer geschoben und tatsächlich habe ich meine Ausbildung erst im Oktober gemacht, hatte mich schon im April beworben. Also es war alles so ein bisschen parallel. Mhm, ne?
Okay.
Die Inspiration, die Ausbildung zum Green Consultant zu machen, kam daher, dass ich selber immer in diesem Bereich tätig war und durch meine Funktion im Bundesverband Schauspiel sich die Sachen sowieso überschnitten haben. Mhm. Und ich immer gesagt habe, nachhaltig ist für mich auch immer nur, wenn es auch sozial nachhaltig ist. Mhm. Ne?
Ja, also
soziale Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, Green Filming griffen da ineinander. Und ich wurde immer mehr dafür angesprochen, habe dann auch im Bundestag bei einer internen Fachsitzung der Grünen zu dem Thema Nachhaltigkeit in der Medien-, Film-, Schrägstrich-, Film-Fernsehbranche gesprochen und habe dann gesagt, Mensch, lass uns dem Kind A mal einen Namen geben. Daher kommt der schöne Titel Vertreterin Nachhaltigkeit im Bundesverband Schauspiel und B, ich würde es gerne. Ganz knackig, genau. Und B, ich würde es gerne hinterfüttern und diese Ausbildung machen, damit das eben nicht auf nur Learning by Doing, ich möchte es nicht tönernde Füße nennen. Ich bin hier, weißt du auch, wir haben uns, glaube ich, 2018 auf der 1. Fashion Revolution Week kennengelernt.
Genau, wir sind zusammen im Hamburger Team gewesen.
Genau, ja, genau,
ist schon ein bisschen her, stimmt.
Und da haben wir uns kennengelernt und sind hier durch die Straßen gezogen und haben für faire Produktion demonstriert.
Ja,
das
mega.
War sehr schön. Prä-pandemisch.
Oh,
so,
ja,
aber
das war,
wo waren wir?
Genau. Aber genau. Erzähl mir, also wie sieht das dann aus? Man hat dann sozusagen dieses Modul durchlaufen, die Prüfung mit Bestnote natürlich bestanden und kann dann starten, als Green Consultant tätig zu werden. Muss man sich jetzt selber da reinfräsen? Also wendet man sich an Produktion oder gibt es Produktionen, die sagen, Moment, wir wollen ja den Green Filming, Green Motion Button, wir suchen uns jetzt ganz proaktiv einen Green Consultant oder eine Green Consultants. Also wie kommt man erstmal zueinander und wie sieht dann tatsächlich deine Arbeit als Green Consultant aus?
Komme ich sofort drauf?
Na gut.
Weil ich gerne nochmal auf die Stipendien eingehen würde, was du eben gefragt hast. Zu den Stipendien. Wir hatten in der Vorbereitung der 2. Green Actors Lounge dann unsere Sitzung mit dem Komitee, was ich eben ansprach, mit Oliver Berben, mit Dieter Koslik, Mr. Berlinale, mit Tanja Ziegler von Ziegler Film, also mit einer tollen Truppe, Christiane Dopp von Filmförderung hier, wie ich eben schon angesprochen habe, zusammengesessen, haben überlegt, was können wir zurückgeben, was hat einen Green Impact und da war ganz schnell die Idee da, kam die Idee von Seiten La Maisons, der Agentur, die ganze Man- und Woman-Power dahinter bildet. Liebe Grüße gehen raus und Props an dieser Stelle an Kerstin Schilly, Anke Mohr und ihr Team. Lass uns doch einen Preis machen. War die Idee.
Auf der Green Actors Lounge. Mhm.
Genau. Wie wäre es, wenn wir einen Nachhaltigkeitspreis, einen grünen Preis, wie auch immer, wie man das Kind dann auch immer nennt. Und dann war aber gleich, oh Gott, ja, in unserer Branche gibt es ja doch eine ziemliche Preisflut. Nicht noch einen Preis. Und dann, wie gesagt, hatte ich die Ausbildung zum Green Consultant gerade bestanden und hatte das irgendwann in diesem Gespräch auch erwähnt. Und dann hakte Oliver Berben ein und sagte, der ja mit der Konstantin auch Teil der Selbstverpflichtung, ne, ökologische Mindeststandards und sagte, Mensch, bei 120, 130 Produktionen Fiction und Non-Fiction im Jahr, da reichen unsere Inhouse ausgebildeten, also sie bilden natürlich auch Inhouse aus, bei weitem nicht. Wir brauchen Green Consultants, also es gibt Bedarf von freien Green Consultants am Markt, ganz dringend. Und so ist dann die Idee geboren, dass ich gesagt habe, ja Mensch, wie wäre es denn, wenn wir ein Stipendium auflegen? Wenn wir einfach sagen, wir
die Green Actors Lounge vergibt Stipendien für kommende Green Consultants.
Genau, und da konnte La Maison mit ihrer, wie gesagt, Man- und Womanpower halt helfen im Bewerbungsprozess. Und dann haben Michael Lindner von der IHK München, Philipp Gassmann und ich die Expertenjury in der Sichtung.
Philipp Gassmann kennen wir ja jetzt alle, die hier gut zugehört haben.
Genau, haben die in Anführungsstrichen Expertenjury gebildet und haben dann aus den zahlreichen Bewerbern 5 Glückliche ausgesucht und konnten dann die Stipendien vergeben, die, wenn ich das an der Stelle sagen darf, eins wurde hier aus Hamburg von Studio Hamburg gestiftet.
Cool.
2 vom Medienboard Berlin-Brandenburg, 1 von Sky und 1 von Netflix, die also da systemisch nachhaltig unterstützt haben, neue Green Consultants in den Markt zu bringen. Vielen Dank an dieser Stelle.
Ja, cool. Und reißen sich denn viele darum, Green Consultants zu werden? Du musst gleich nochmal erzählen, was man genau in diesem Beruf macht, aber vielleicht vorab noch die Frage, reißen sich viele darum oder müsst ihr das Stipendium hinterhertragen?
Ich war auch total neugierig. Mhm. Ich hatte keine Ahnung, oh Gott, wie viel bewerben sich da? Ne? Bekomme ich jetzt 150? Oder nicht? Es war wirklich ein gutes Mittelmaß. Und es war aber auch so, dass wir so einen kleinen Trichter da zwischen installiert haben, dass wir eben gesagt haben, es sollte schon man sollte schon mal im Film- oder Fernsehbusiness gearbeitet haben. Ja. Also eine gewisse Vorbildung und natürlich auch so ein bisschen die Motivation abgeklopft haben. Es ist definitiv keine Ausbildung, wo man sagt, oh ja, das interessiert mich, das mache ich auch mal
Okay.
Also da muss schon wirklich der Wunsch dahinter stehen, auch wirklich
das Thema zu bewegen letztlich.
Genau, weil gerade wenn man als Freier arbeitet, es ist eine komplette Selbstständigkeit, die man sich neu aufbaut. Es sind, ne, also man muss da schon sein Business mit aufbauen.
Und bedeutet das dann, um jetzt nochmal, damit ich mir das einmal vorstellen kann, wie man dann tatsächlich als Green Consultant arbeitet. Also die Filmproduktion startet, sagen wir mal Tatort. Wir hatten ja vorhin schon mal das Thema Tatort. Dann wärst du, wenn du jetzt als Green Consultant für den Tatort arbeiten würdest, von Anbeginn der Produktion jeden Tag dabei oder wärst du an bestimmten Punkten, würdest du eingeschaltet und es würde dann mit dir darüber gesprochen, wie sieht unser Catering aus, woher kommen die Textilien, woher kommt die Mode für den Film, woher kommt das Licht und so weiter. Über das Thema Mode reden wir gleich auch nochmal ausführlich. Also wie legst du dann los? In welcher Intensität?
Also in einer optimalen, in einem optimalen Workflow bin ich so früh wie möglich in der Pre-Production-Phase eingebunden. Und bespreche mich natürlich erstmal mit dem PL, wie wir sagen. Mit dem
Who is that?
It's the Produktionsleiter.
Oh, I've heard about that. Okay, der Produktionsleiter.
PL. Oder die Produktionsleiterin.
Ach, sehr gut, genau.
Genau. Und gehe mit denen die Kalkulationen durch. Mhm. Und wie so oft im Leben kann man gucken, die großen Kostenpunkte in der Kalkulation birgen meist natürlich auch das größte Einsparungspotenzial. Mhm. CO2-wise, Energie-wise, wie man so neudeutsch sagt. Wise. genau. Und begleitet und berät. Und dann geht man in die einzelnen Departments. Mhm. Und natürlich hat man dann auch Setbesuche, aber wir sind ja von dieser Phase, würde ich mal sagen, wo es darum ging, nachhaltige Kaffeebecher im Catering zu installieren. Da sind wir ja Gott sei Dank schon viel, viel weiter.
Ja.
Und nichtsdestotrotz ist das wichtig, vor Ort zu sein, auch Ansprechpartner zu sein und genau.
Super.
Und das heißt, geht natürlich dann, also das ist ja dann schon die Drehphase, also Pre-Production-Phase, vorbereiten. Begleiten, dann Drehphase auch vor Ort begleiten, Abfragen, also in der Pre-Production-Phase ist zum Beispiel ganz wichtig, dass man Abfragen stellt, dass man zum Beispiel fragt, wie sieht es mit Fleischkonsum aus? Mhm. Das dann wieder rückspielt an den Caterer, dass man sagt, ich habe eine Umfrage gemacht, irgendwie es sind sich alle einig, es reicht irgendwie ein Veggie-Day oder vielleicht auch nur ein Fleischtag.
Wollte ich gerade sagen, andersrum wäre es noch schöner. Ja.
Genau, aber das ist ja scalable. Ich bin ein großer Freund davon, da in den Dialog zu gehen, weil damit ja auch oft ja so ein bisschen gemauert wird. Das heißt, ja, war so ganz lange in unserer Branche, dass es hieß, ja, aber die Beleuchter, die brauchen jeden Tag Fleisch. Und dann wurden halt Abfragen gemacht oder Umfragen gemacht und dann haben die gesagt so, nee, wir wollen das gar nicht. So,
das wird so, ne? Also man kann auch überleben als Beleuchter oder Beleuchterin, wenn man nur einen Fleischtag in der Woche hat.
Das gibt's ja gar nicht.
Soll es geben. Es sollen schon welche durchgekommen sein, habe ich gehört. Ja,
ja, super. So.
Und dann eben Schulungen und also der größte Part ist ja auch Beschaffung, ne? Dass man sagt zum Beispiel, Autos sind ein großes Thema, Rentals sind ein großes Thema. Mhm. Ist das, also Verfügbarkeit ist eigentlich im Moment der größte Klops, ja, oder das engste Nadelöhr oder welches Bild auch immer man dafür wählen will. Aber daran hakt es so.
Zeit und Budget wahrscheinlich.
So, dass, ne, man sagt zum Beispiel, CNG, LNG-Fahrzeuge als Produktionsfahrzeuge stehen nicht ausreichend zur Verfügung. Also ist immer das, was wir gerne wollen. Und das ist natürlich dann auch schwierig, wenn man, das kann man in den Bericht mit aufnehmen. Aber ja, dann hat man die Ziele trotzdem erstmal nicht erreicht. Klar. Aber da arbeiten wir dran. Und deswegen, weil du fragtest, wo sind die Stellschrauben, sind wir natürlich genauso wie jede andere Branche auch abhängig davon, dass in der Politik die Sachen installiert werden und auch in der Förderung. Und da gehe ich mal nochmal eine Etage höher und sage nicht nur die Filmförderer, sondern sage, das muss von EU-Seiten, wenn es zum Beispiel um Generatoren geht. Mhm. Ne? Dass es da Anschubfinanzierung gibt, dass den Rentals unter die Arme gegriffen wird. Also die Rentals sind die Verleiher, die Equipment, nun Kamera, Licht oder eben auch Fahrzeuge zur Verfügung stellen, dass denen
Dass es auch, also auch wirtschaftspolitische Anreize gibt,
ja,
sich da grüner aufzustellen.
Ja, also da bin ich wieder keine Fachfrau, ne? Dann kannst du, ja, ne, Frau Doktor.
Frau Doktor, für dich heute, Conny.
Frau Dr. Conny, du kannst mir da nachher noch was zu beibringen, würde ich sagen.
Ja, aber das finde ich hochgradig interessant. Da wäre ich ja gerne mal Mäuschen, wenn sowas passiert. Aber ich unterbreche jetzt mal unser Gespräch kurz für unsere Good News. Das sind ja unsere guten Nachrichten, die auf unser Bemühen um eine faire Modewelt einzahlen. Du hast es mir ja vorhin schon vorweggenommen. Es ist ja toll, dass du das auch sofort parat hattest, aber ist ja auch klar. Also ich erzähle es trotzdem nochmal. Seit dem 01.01.2022 gibt es den Green Motion Deal, eine Selbstverpflichtungserklärung von deutschen Film-, Fernseh- und Video-on-Demand-Anbietern, nachhaltig und ökologisch sauber zu produzieren. Demnach wollen sie Mindeststandards einhalten, um die Emissionen der Branche deutlich zu reduzieren. Es gibt einen umfassenden Verhaltenskatalog, der bis ins Detail regelt, wie gedreht und produziert werden soll. Das hast du ja auch gerade schon berichtet von den 22 Kriterien. Und wer 18 der 22 Kriterien erfüllt, darf sich nach entsprechender Prüfung mit dem Label Green Motion schmücken. Ich habe mal nachgeschaut, hast du gerade auch schon erzählt, zu den UnterzeichnerInnen gehören Produzenten und Produzentinnen wie Bavaria Film, Konstantin Film, Studio Hamburg, die UFA und andere, aber auch Sender und Plattformen wie ProSieben, Sat1, RTL, Sky, Netflix und die öffentlich-rechtlichen Sender sowie diverse Filmförderung und Berufsverbände. Esther, jetzt waren wir uns ja, glaube ich, gerade einig, oder ich habe es auch bei dir durchgehört, dieser Deal gibt Hoffnung, aber glaubst du, das würde mich jetzt nochmal interessieren, eine Selbstverpflichtung reicht aus?
Nein, aber ich glaube, dass das ein wichtiger Zwischenschritt war, auch um die Themen zu beschleunigen. Und ab 2023, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, es ist doch sowieso verpflichtend. Also ich glaube, da bekommen wir politisch auch nochmal Wind unter die Flügel.
Jetzt haben wir ja, was ich super interessant fand, uns erstmal ein bisschen dem großen weißen Fleck Filmindustrie für mich und unsere ZuhörerInnen genähert, um ein bisschen zu verstehen, wo drückt der Nachhaltigkeitsschuh am meisten. Wenn es nach uns ginge, wäre das Thema Mode und Textilien immer ganz, ganz vorn dabei. Nicht umsonst sitzen wir heute im Talk Slow und Fair Fashion Podcast. Aber berichte du doch bitte mal als Expertin in deinem Feld. Welche Rolle spielt denn das Thema Textilien, Bekleidung in den Bemühungen der Filmindustrie, grüner zu werden? Gibt es zum Beispiel im Green Motion Deal ein Kriterium, das explizit auf Kleidung Bezug nimmt?
Also im Green Motion Deal konkret gibt es Soll- und Kann-Punkte und es ist aufgeführt und es sind ja auch ganz eindeutig Mindeststandards. Mhm. Ne? Also das ist Work in Progress. Im Kostümgewerk, ja, das ist aufgeführt.
Als Soll oder Kann? Sowohl als auch.
Okay.
Also das geht, ist adressiert an SchauspielerInnen, dass wenn es möglich ist, dass man zum Beispiel seine Wärmewäsche, seine Unterwäsche, können wir gleich nochmal genau drauf eingehen, selber zur Verfügung stellt. Das ist natürlich auch etwas, was man, haben wir ja eben schon gesprochen, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Arbeitgeber stellt Arbeitskleidung zur Verfügung. Mhm. Das kann man nicht als Muss
erstmal,
ja. Das ist zumindest schwierig. Das wünschen wir uns natürlich, aber gleichzeitig muss man das ja auch berücksichtigen. Mhm. Und dazu überlegen wir uns gerade auch schöne Sachen, wie man das noch verbessern kann. Und ansonsten erstmal auch eingreifend to the good news ist natürlich zum Beispiel ein Fundus, ein Kostümfundus, wie er ja am Set oder wie er ja in Produktionen genutzt wird, ein wunderbar grundsätzlich nachhaltig gedachte Kreislauf,
ja, total.
Wirtschaft. Ne? Mhm. So, ist halt immer genau die Frage, wie wird es gemacht und woran hakt's? Und es hakt natürlich immer brutal an Zeit und Budget, wie in so vielen Bereichen. Und deswegen auch für einen Green Consultant wichtig, wie früh wird er eingesetzt? Wie früh wird er an Boot geholt? An Boot, ne? Wir sind hier in Hamburg, ich sag mal Boot, ne? So, also wie früh wird er an Bord geholt?
An Boot geholt, genau.
An Boot geholt. Und kann das abfedern, kann das vorbesprechen, kann sagen, okay, was brauchen wir? Brauchen wir 10 T-Shirts, weil sie irgendwie zerschossen und mit Blut beschmiert werden? Wo werden die besorgt? Wo können die besorgt werden?
Aber würdest du denn sagen, es ist ein Bewusstsein dafür da, dass Mode ein echt krasser Klimakiller ist? Oder spielen in der Filmbranche andere Themen, wir haben ja von jetzt schon mehrfach gehört, dass sehr viel emittiert wird, eine größere Rolle? Also hast du das Gefühl, Mode ist schon auf dem Radar, dass es ein wichtiges Puzzleteil in dem Bemühen ist, grüner zu werden? Oder sind da andere Themen viel, viel stärker im Vordergrund?
Also wenn man jetzt jedem Thema in unserer Branche einen Footprint zuordnet. Ich bin sonst nicht so ein Fan von so Ranking, aber das ist ja schon wichtig. Dann ist es natürlich an Stelle 1 die Energie, also Ökostrom umstellen, dann ist das Reisedepartment, also Reise und Transport.
Klar.
Also da kommt tatsächlich Fashion etwas später. Mhm. Ich würde aber sagen, erfreulicherweise ist das Bewusstsein in den letzten Jahren sehr gewachsen, was das angeht, und ist da und ist auch mit auf dem Radar. Und mussten wir natürlich erstmal anfangen bei den großen Stellschrauben, sind jetzt da angelangt. Das Bewusstsein dafür, vor allem auch für die Missstände in der Produktion und so weiter, Wasserverbrauch. Und da haben wir, glaube ich, schon viel mit aufgeklärt. In unserer Branche, wie gesagt, durch die Fundi, ist eher so der Wunsch, das zu stärken, was gut ist, das zu unterstützen, also das Kostümgewerk.
Das ist auch ja auch darin, systemisch.
Genau,
klar.
Genau, auch darin zu unterstützen, dass man sagt,
wie könnt ihr noch besser operieren, was braucht es, um da vielleicht noch geschlossenere Kreisläufe herzustellen.
Genau.
Aber kannst du mir als absoluter Filmexpertin einmal nochmal berichten, an welchen Punkten in einer Filmproduktion Kleidung und Textilien auftauchen? Also gehen wir jetzt mal wieder zum Tatortbeispiel zurück. Also da spielen, keine Ahnung, wie viele Menschen mit, dann brauchen die ja alle ein Outfit. Es braucht Zimmer, die ausgestattet werden. Also kannst du mich da einmal durchwalken?
Genau, das ist ganz klassisch aufgeteilt. Also alles, was am Körper getragen wird, ist Kostümbild.
Okay.
Und alles, was im Set vorkommt, ist entweder Ausstattung, Requisite, Innenrequisite oder wenn es um Bauten geht, ist es Setbau, Bühnenbild. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen.
Wir merken es eh nicht.
Crew Love is True Love.
Und wenn wir jetzt mal beim Thema Kleidung brauchen, also du wirst jetzt angefragt, Esther, Hauptrolle Tatort. Die Regisseurin Esther Rohling braucht natürlich mehrere Outfits für mehrere Drehtage. Also wie wird sowas
also
dann
Hauptrolle
berechnet?
Und Regisseurin?
Ah, nee, die Protagonistin.
Conny, jetzt können wir langsam ins Schwitzen hier, was du mir alles...
mein Gehirn eilt mir voraus. Also du bist die Protagonistin im Tatort.
Ja.
Ich wollte nicht sagen die Regisseurin, sondern die, wie sagt man? Die Detektivin, wie heißen die denn?
Kommissarin.
Kommissarin, herzlichen Dank, das Wort habe ich gesucht. Um Gottes Willen,
wir wollen
Leute.
Alle Kommissarinnen sein.
Für Leute. Also die Kommissarin Esther Rohling spielt im Tatort mit. 90 Minuten geht der Tatort? Ja, okay. Wie viele Kostüme veranschlagt man denn für so einen Dreh? Und wie würdest du dann zu deinen Kostümen kommen in deiner Rolle als Kommissarin? Da gibt es ja wahrscheinlich ein Fitting.
Kostümprobe, genau. Wie viele? Also, dann müsste ich jetzt mal bei Crew United gucken. Also natürlich, oder die Monika Gebauer fragen, die weiß das wahrscheinlich aus dem Kopf besser. Also so viele Leute wie mitspielen und du hast ja nicht nur ein Kostüm, sondern wenn du verschiedene...
Mal Drehtage dann wahrscheinlich.
Also wir reden von Bildern, die man dreht, aber dann ist ja auch die Frage, ist das am selben Tag oder habe ich unterschiedliche Tage, trage ich unterschiedliche Sachen. Genau. Da ist vielleicht auch ein Einsparungspotenzial, wo die Kostümbildnerin, die aber auch schon nachhaltig, also jemand wie Monika Gebauer, die das mitdenkt, da auch guckt. Ne? Brauche ich deswegen ein neues Kostüm? Wie wird das erzählt? Also so wie wir als Schauspieler oder Regisseure auch in Drehbüchern gucken, wo ist Green Storytelling möglich, kann das Kostümbild natürlich genauso Einfluss darauf haben, wenn man es früh genug weiß. Und mitdenken.
Ne? Ja, mit Monika Gebauer saß ich ja letzte Woche bei der Green Actors Lounge auf dem
Podium. Die nicht toll?
Super toll. Und sie hat als Kostümbildnerin erzählt, das fand ich mega interessant, dass bei Romantic Comedies viel mehr Kleidung benötigt wird für die Drehs, weil offensichtlich viel mehr romantische Szenen mit verschiedenen Outfits gedreht werden.
Okay.
Als jetzt zum Beispiel, ich glaube, das Gegenbeispiel war auch ein Tatort oder irgendein Film, wo es nicht so viel um Liebe geht.
Ja.
Da wird offensichtlich am Bild, was über ein Kostüm erzeugt wird, gespart. Also vielleicht ist auch ein großes Einsparpotenzial bei den...
Aber auch spannend, was das übers Frauenbild so ein bisschen
definitiv.
Zeigt. Das ist ein anderer Podcast oder ein anderes Thema.
Genau.
Aber ja, das ist schon klar. Also so wie man das auch in den Köpfen hat. Ne? Auch ich als Konsumentin sage, ja, Kommissarin hat immer die Lederjacke und die Jeans an. Und so, und dann natürlich die Masse der Kostüme. Und was hast du gesagt? Ich soll dich da durchwalken. Man bekommt einen Anruf, da wird abgesprochen. Und auch da ist wieder ein toller Moment, auch geht raus an alle Kollegen und Kolleginnen, wo man sagen kann, also man wird ja gefragt, es wird abgefragt. Mhm. Ne? Nochmal stimmen die, gibt einen Maßbogen, ne? Stimmt das alles noch so? Brauchst du irgendwas Bestimmtes? Wir haben zum Beispiel eine Szene, die spielt im Sommer. Wir haben aber mittlerweile spät im Oktober. Was ist mit Wärmewäsche? Also es wird abgesprochen. Und da ist natürlich der Moment, wo jeder individuell sagen kann, ach, das habe ich da. Ich bin irgendwie, weiß ich nicht, ich wandere gerne in meiner Freizeit. Ich habe mir nachhaltige Wärmewäsche schon lange besorgt.
Also Wärmewäsche, warme, eine lange Unterhose, verstehe ich darunter.
Ja, Long John oder wie so.
Long Johns, genau.
Und
also ist das tatsächlich warme Kleidung, die euch sozusagen unter dem Kostüm warm hält für den... Bei vielen
Außendrehs. Also da gibt es ganz viele Tricks und aber es ist ja oft so, dass man dann in luftiger Kleidung oder die Leiche zum Beispiel, ne, die liegt im Wasser oder am Boden oder sonst wo, das ist nicht...
Okay, Leiche möchte man also nicht so gerne spielen.
wir fangen alle tot an.
Nur mit sehr viel Wärmewäsche. Okay. So. Und das ist das Thema Wärmewäsche, das finde ich ganz interessant, weil das ja offensichtlich zur Grundausstattung gehört. Man hat aber jetzt, wir zum Beispiel als KonsumentInnen von außen, gar keine Ahnung, dass logischerweise auch die Leiche nicht frieren soll, wenn sie noch lebend am Boden liegt. Ist das etwas, was normalerweise gestellt wurde in der Vergangenheit? Also wo für jeden Dreh verschiedene Sets an Wärmewäschen angeschafft wurden, wo man jetzt dazu übergeht und sagt, könnt ihr euch selber ein Set anschaffen und bringt es mit? Ist das so zum Beispiel ein Effekt des grüner Denkens in der Filmindustrie?
Also vor allem, wie nennt man denn das? Hygienewäsche, also also Wäsche, die direkt, ne,
das
die Unterwäsche, der Schlüppi, genau. Sagen wir, wie es ist. Der Schlüppi. So. Also früher war es durchaus Usus, dass das dann immer gestellt wurde.
Mhm.
Und da muss man sich überlegen, klassisch für uns Frauen, ein hautfarbener T-Shirt-BH ist jetzt der Klassiker. Und das hat Monika, mit der ich mich auch ausgetauscht habe, dann bestätigt. Dann wurde halt jedes Mal wieder ein neuer hautfarbener T-Shirt-BH
angeschafft,
den wir Frauen ja eigentlich so eh im Schrank haben.
Ja, Wahnsinn.
Und dann haben wir uns ganz früh besprochen, auch zum Beispiel mit den Changemakers zusammen, dass man gesagt hat, eigentlich wäre es doch eine schöne freiwillige Selbstverpflichtung, wenn man sagt, jede Schauspielerin in dem Fall oder jeder Schauspieler dann für seinen Schlüppi bringt das selber mit. Das ist ja eine Typfrage. Viele sagen, wieso, ich bringe sowieso meine eigene Unterwäsche mit.
Ja, aber, da wäre ich jetzt auch davon ausgegangen, aber ich kenne mich ja nicht aus.
Naja, es kommt ja auch darauf an, wird es zugeschmiert mit Dreck, mit Blut, wird es zerschnitten im Zweifel.
Okay.
Ne? Also das sind da auch Verbrauchsmaterialien.
Na klar.
Aber dann ist immer noch die Frage, Arbeitskleidung wird vom Arbeitgeber gestellt. Wie kann man sich da entgegenkommen? Mhm. Und dann habe ich mit der Monika nämlich was ganz Tolles und das rate ich dir vielleicht am Schluss nochmal. Wir haben da schon eine erste Idee.
Sie hat mich gerade angezwinkert, Leute. Ich bin schon ganz gespannt auf den Lifehack, den Esther da am Ende mitbringt. Okay, aber gehen wir jetzt mal davon aus, also du weißt, du brauchst in deiner Rolle als Kommissarin Esther, sagen wir mal, 6 Outfits. Dann wirst du zum Fitting eingeladen. Wie viel Zeit ist dann, du hast vor den Maßbogen abgegeben, wie viel Zeit hat dann die Kostümbildnerin, diese 6 Outfits zu beschaffen und woher bezieht sie sie dann?
Zur Kostümprobe, sagen wir. Okay. Ja, schön, ne? Erstmal korrigieren hier.
Du, ich bin ja hier, um
Dr. Was zu Conny, lernen. Das heißt Kostümprobe. Gibt es auch.
Jetzt erzähl doch mal, wie das bei der Kostümprobe
ist. Ja, ich erzähl dir jetzt, wie das ist. Ich kann es dir tatsächlich nicht genau sagen. Aber was ich dir sagen kann, oder was ich immer rückgespielt bekomme, ist too little time.
Ja. Das erzählte sie auch auf dem Podium.
Zu wenig Zeit. Ja. Mhm. Sowohl das zu besorgen, als auch dann nochmal Änderungen vorzunehmen. Ich weiß aus meiner Erfahrung, dass wir zum Beispiel Leseproben hatten und während der Leseproben dann immer ein Kollege oder eine Kollegin rausging zur Kostümprobe. Ne? Okay. Dass die Leseprobe da schon, was ja erstmal nachvollziehbar ist, so aus Einsparung, so dass man sagt, das ist ja super, dann machen wir halt Leseprobe und Kostümprobe an einem Tag. Mhm. Aber das ist so, wie mit wie es oft bei Multitasking-Sachen ist, dann fällt irgendwo was runter oder man hat halt nicht mehr alle mit am Tisch sitzen für die Leseprobe. Mhm. Muss man dann handeln. Also ich weiß, immer oft zu wenig Zeit.
Und ist deine Erfahrung, dass sehr viel aus den bereits vorhandenen Fundi eingespeist wird an Kostüm oder wird auch noch viel neu gekauft? Oder hängt das davon ab, letztlich passt das Vorhandene zum Bild, das im Film erzeugt werden soll?
Ja.
Wahrscheinlich so eine Mischung. Ne?
Genau das, was du gerade gesagt hast. Natürlich gucken, was ist da. Es geht ja auch darum, in welcher Zeit, ne?
Klar.
In welcher Zeit drehen wir? Ich habe die letzte Serie, die ich gedreht habe für Warner TV, spielt in den 90ern und dann hat das Kostümbild sehr lustig. Ich meinte dann erstmal, ja, wir drehen ja auch historisch. Und ich so, nee, 90er. Ja, Esther, okay. You make me feel old. Thank you for that. Also, das ist schon historisch drehen. Und das ist natürlich die Kostüme, hat die Monika auch gesagt, du kannst natürlich Sachen patinieren, aber du kriegst ja nie so wirklich den Look hin. Das heißt, die Fundi sind da einfach Gold wert, die sind unterstützenswert, die müssen erhalten werden. Und
wie viele Fundi gibt es da? Kennst du
was,
das?
Was sie mir gesagt hat, hier in Hamburg haben wir ja alleine 4 oder 5, glaube ich. Und Monika sagte, im Grunde hat ja jeder Fundus auch so angefangen, dass ein Kostümbildner oder Kostümbildnerin, die besorgen Sachen und haben ja so eine Liebe zu ihrem Handwerk oder zu ihrer Profession. Das sind alles, das sind natürlich gelernte Schneiderinnen, das sind und am Theater noch eine Gewandmeister, so wunderschöne Berufe. Aber jetzt bleiben wir im Filmbereich, dass sie diese Sachen gar nicht mehr aus der Hand gegeben haben und dann irgendwann natürlich ihren eigenen Fundus, also abgesehen von den großen gewerblichen Fundi, haben viele noch ihren kleinen eigenen Fundus, aus denen sie dann Sachen bestücken. Ne? Also da sieht man auch, wie viel Herzblut da dran ist und dass man einfach die Sachen auch gar nicht weggeben mag, dass man den Wert dieser Sachen zu schätzen weiß.
Aber trotzdem hat man vielleicht auch an bestimmten Punkten dann von so Basics, könnte ich mir vorstellen, auch wahnsinnig viel. Monika erzählte auf dem Podium, weil auch die Frage dann gestellt wurde, was passiert denn, wenn eine Produktion abgedreht ist mit der Kleidung, die neu angeschafft wurde, dass sie das so kennt, dass oft am Set erstmal gefragt wird, wer mag davon was abnehmen und dass sonst idealerweise viel zurück in den Fundus geht, dass aber auch sonst ein Teil zum Beispiel an gemeinnützige Verbände oder so abgegeben würde. Also es klang für mich so, als wäre da schon auch der Wunsch nach einem noch geschlosseneren Kreislauf in jedem Fall da, dass er aber jetzt noch nicht so erfüllt werden kann. Aber wäre es nicht eine schöne Vorstellung, dass man irgendwann gar nichts Neues mehr kaufen müsste, sondern würde alle Filmproduktionen aus den Fundi dieser Welt oder bleiben wir jetzt mal in Hamburg bestücken? Das wäre ja das, was uns in der Mode so sehr interessiert, zu sagen, man schafft geschlossene Kreisläufe. Mhm. Also man schafft nicht immer neue Quantitäten ran, sondern bleibt beim Bestand und lässt das sozusagen zirkulieren. Kannst du dir sowas vorstellen? Wäre das denkbar für den Film oder ist das zu speziell, weil dann doch da immer besondere Wünsche an Bilder mitgebracht werden für die jeweilige Produktion?
Das wäre sicherlich, das ist eine Idealvorstellung oder eine Wunschvorstellung, Traum will ich es nicht nennen, weil ich glaube, wir können uns dem sehr annähern, wenn eben auch die AutorInnen sowas vielleicht auch schon mitdenken oder
im Storywriting dann schon, ja.
Genau, aber wenn wir natürlich heutig drehen, wie man sagt, in der Jetztzeit und weiß ich nicht, ist es irgendein und vielleicht zum Beispiel genau das erzählt werden soll, ne? Das ist ja auch Green Storytelling, dass man vielleicht ein nicht Best Practice, sondern ein Negativbeispiel vielleicht auch miterzählt von einem Jugendlichen, einer Jugendlichen, die so wahnsinnig Fast Fashion lebt. Und das vielleicht, dann muss man das natürlich auch übers Kostümbild. Also,
na klar.
Weißt du, ich will sagen, es soll ja ein Abbild der Gesellschaft sein und das wird auch immer ein Teil sein, wenn es irgendwie was ganz Neues, was ganz Modernes sein muss. Also da sind wir von historischem Drehen eben, bis dahin wird alles mit abgedeckt. Aber es wäre natürlich wünschenswert, dass bei der Abnahme, also dass die Kostümprobe, da werden, dann probierst du Dinge an, da werden Fotos gemacht und die werden der Produktion bzw. dem Regisseur gezeigt und dann wird das abgenommen. Also heißt es ja gerne Bild, also gerne Outfit 1, 3, 5 und da gibt es dann natürlich auch Prozesse, nee, ist nicht, muss man nochmal gucken, müssen wir nochmal los. Und dann wird vielleicht eine Kostümassistentin oder Assistent losgeschickt aus Zeit- oder Budgetmangel. Ja, hol mal eben, geh mal eben, ich will jetzt hier keine großen
Ketten nennen,
aber lauf mal eben irgendwie da und dahin und hol mal nochmal. Und in der Pandemie war der Treiber sicherlich, oder einer der Treiber, dass dann ganz viel bestellt wurde. Natürlich, aber auch als Positivtreiber, muss ich sagen, in derselben Serie, die ich gemacht habe, war zwar historisch, aber zu dem Zeitpunkt war Lockdown, als ich in der Kostümprobe war. Und dann wurde mir da berichtet, ja, wir fertigen ja gerade ganz viel an, unsere Schneider, und holen uns alte Stoffe. Also da muss man natürlich auch gucken, weil wie gesagt, das ist ja ein wunderschönes Handwerk mit so viel Herzblut und dass sie dann gesagt haben, ja, da werden dann auch alte, also kann ich mir zum Beispiel total toll vorstellen, da auch so Mittel und Wege zu finden mit alten, wo kommt man in diese alten Textilien?
Bestimmt, aber es ist, glaube ich, wie überall tatsächlich der Zeit- und der Budgetschuh, der drückt in meiner Vorstellung. Aber wenn ich denke, wie du es auch gerade beschrieben hast, dann wird mal jemand losgeschickt, besorg mal eben noch 3 weiße T-Shirts. Dann würde ich denken, zumindest in deutschen Großstädten gibt es überall Anlaufstellen für faire Boutiquen, wo ich genauso innerhalb von 3 Stunden ein weißes T-Shirt besorgen kann. Da ist der Weg genauso lang oder kurz, als würde ich zu einer der üblichen Fast-Fashion-Ketten gehen. Aber es kommt, glaube ich, immer ein bisschen drauf an, wo ist man? Muss es was total Ausgefallenes sein? Also wie sieht das Kleidungsstück aus, was beschafft werden soll? Aber genau, ich würde mir wünschen, dass man da noch schneller die fairen Alternativen mitdenkt. Aber ich hatte Monika auch so verstanden, dass sie das in jedem Fall so auf dem Schirm hat.
Da sind die Knackpunkte sind die Wege, weil Wege gleich Zeit und Budgetdruck, ne? Dass man sagt, wie, also haben wir auch schon vor Jahren überlegt, auch in Kooperation mit Thekla damals, mit Thekla Wilkening, dass wir gesagt, da haben wir einen Abend veranstaltet, wo wir alle KostümbildnerInnen zusammengebracht haben, gesagt haben, wie kann man das war noch in der Kernzelle Hamburg, sage ich jetzt mal, wie kann man das besser vernetzen? Ne? Das heißt, wie finde ich A, wie finde ich es? B, möglichst schnell. Und C, wo heraus? Also wo kann ich was eingeben? Denn da sind wir letzten Endes bei einem sehr wichtigen Part auch wieder bei Digitalisierung. Dass man sagt, wie kann man die Fundi, ne, wie kann man das machen, dass man irgendwo was eingibt.
Dass man sie abbildet.
Und dass man sagt, ich finde das da und da. Wer hat was on stock und wie bin ich schnell da?
Klar.
Weil damit könnte man natürlich dem den Wind aus den Segeln nehmen, zu sagen, ich muss das hier eingeben. Und da sind wir auf einem Weg.
Ja. Lass uns nochmal über ein Thema sprechen, was ich auch das letzte Woche bei der Green Actors Lounge das erste Mal live miterleben durfte, was ich sehr spannend finde. Ich rede vom Red Carpet. Da gab es jetzt nicht so einen richtigen Red Carpet, aber es gab schon so eine Art Präsentiersituation, sage ich mal. Ich war sehr überfordert, aber du hast mich ja professionell in deine Hand genommen. Wir haben ein paar schöne Bilder von uns machen lassen, wo du zauberhaft aussiehst und ich etwas verhuscht.
Überhaupt nicht. Überhaupt nicht, Conny. Wie ein alter Profi-Häsin. Wie eine alte Profi-Häsin. So.
Erzähl doch bitte mal, wie steht es denn um die Mode bei Galas und Filmpremieren? Da wird natürlich genau hingeschaut, was tragen die Schauspieler und Schauspielerinnen. Gibt es da schon ein Bewusstsein dafür, vielleicht Marken zu repräsentieren, die für eine andere Form von Mode stehen? Muss man das selber kaufen? Wird man ausgestattet?
ganz tolles Thema und war wirklich meine Initialzündung, dass ich schon vor Jahren, als schon in den Anfängen meines Berufs, gesagt habe, ich bin es leid, ich habe keine Lust mehr auf Veranstaltungen zu gehen, mir was zu kaufen und damals irgendwie noch als Anfängerin auch mit wenig Geld auf Tasche mir was zu kaufen, womöglich noch günstig, was gleich fast ne, noch schlimmere Fast Fashion ist und danach in den Schrank zu hängen und nie wieder anzuziehen, weil es ist ja abgeschossen, ne? Es ist ja verbrannt, es ist einmal fotografiert, das ziehst du also beruflich dann.
Was ja schon absurd genug ist.
Wo auch ein Mindshift stattfindet. Das kann nicht sein, die Männer tragen den immer gleichen Smoking und wir Frauen.
Total.
Es muss jedes Mal ein neues Kleid sein. Da hat auch schon was stattgefunden, aber ich denke, da ist noch Raum, da ist noch Luft nach oben.
Mhm.
So, das war, ich gesagt habe, das geht nicht. Ich möchte das nicht. Wie kann man das verbessern? Und dann aus diesen Überlegungen erstmal anfing, mich auszutauschen mit anderen Kolleginnen und wir tatsächlich da so unseren eigenen kleinen Red Carpet Kleiderkreisel hatten, dass man mal tauscht und das auch noch spielerisch lustig fand, dass es gar nicht auffiel, wenn die eine mal von der anderen das Kleid anhatte. Und dann aber weitergegangen bin, auch gesagt habe, okay, die Top 100, die tollen Kolleginnen, zu denen wir alle aufschauen, die werden ausgestattet von so tollen Labels. Und dann habe ich mich da eben hier in Hamburg auch über Fashion Revolution, über Fair Fashion schnell connected mit nachhaltigen kleinen Labels, habe gesagt, die sind unterstützenswert. Mhm. Und die haben eben gar nicht diese Riesenmarge, um da ranzukommen. Also es ist ja, Ausstattung findet oft statt über PR-Agenturen oder über Leute, die das auch so als extra
Business sozusagen.
Als extra Business für sehr gut Beschäftigte, / prominent. Ich vermeide diesen Begriff ganz gerne. Wir nennen sie bei uns im Verband die starken Schultern. So da rantragen, aber nicht in die Breite der Filmschaffenden oder der SchauspielerInnen. Wie kann man das ändern? Und ich war 2020, bevor die Pandemie losging, auf der Neonit. Und habe dann den, ich glaube, Gründer oder Chef der Neonit, den Max Gilgenmann, getroffen und habe gesagt, ach, so toll hier, ich habe so viele tolle Labels kennengelernt und connected und die wollen auch ausstatten. Das freut mich besonders, weil jetzt steht die Berlinale an und das ist für uns immer so, oh, okay, was, ich brauche so und so viele Outfits, wo kriege ich die, wie mache ich das? Und so habe ich gesagt, am liebsten, Max, ich hätte am liebsten so eine Wunderkugel, wo vorne man quasi als nicht bekleideter Schauspieler, Schauspielerin rein kann und auf der anderen Seite nachhaltig gestylt und am besten auch noch geschminkt und ausgestattet irgendwie wieder rauskommt.
So ein bisschen wie früher bei der Mini-Playback-Show.
Genau, genau.
Wollte nur ich
genau das hatte ich.
Genau das Bild hatte ich. Du auch im
genau Kopf. Das Bild hatte ich, ja.
Weißt du, kind, nur in fair und nachhaltig.
Kind der 90er, okay. Weißt du. Ja, und das haben dann Max Gilgenmann zusammen mit Thekla Wilkening aufgegriffen und ich konnte ihnen da von Filmseite ganz viel Know-how noch geben. Also wo sind die Orte, welche Daten, welche Kreuzungen, Abzweigungen und Do's und Don'ts. Und die haben das dann innerhalb von 4 Wochen auf die Beine gestellt, die Pre-Pick Statements, und haben da ganz viele Kollegen und Kolleginnen nachhaltig ausgestattet für die roten Teppiche der Berlinale.
Mhm.
Und haben auch noch grüne Statements eingefangen, also hatten da eine Kamera aufgebaut und haben einfach, das hat das natürlich unheimlich viel Bewusstsein geschaffen und ist ja klar, also wenn die Stars auf den roten Teppichen die Teppiche grüner machen, also
in
eine
jedem
bessere
Fall.
Message gibt es da gar nicht.
Und wie ist das heute? Wie näherst du dich jetzt dem Thema, wenn wieder ein Red Carpet Event auch mal ohne mich ansteht?
Ich finde, du sollst ab heute einfach immer dabei sein. Also das hat ein bisschen Anschub gebraucht. Mittlerweile ist es so, dass ich mit so lieben Menschen wie euch Zeit verbringe und an der Sache arbeite und deswegen natürlich auch jetzt zum Beispiel auf der Green Actors Lounge von der unfassbar sympathischen Natascha von Hirschhausen ausgestattet wurde. Aber auch andere tolle Labels, habe nachhaltige Labels, die da jetzt helfen. Aber ich möchte das gerne weiter vernetzen. Wir sind in Gesprächen. Da werden Dinge passieren.
Also würdest du auch sagen, sollten kleine, faire Brands, wie wir es auch sind, die das Gefühl haben, wir haben coole Looks, die auch zum, also wir sind ja zum Beispiel sehr casual mit Bridgertunnel, aber jetzt Brands, die auch ein bisschen, sag ich mal, Red Carpet passen, obwohl man ja wahrscheinlich mittlerweile alles tragen kann, unterwegs sind. Wäre das auch mal sozusagen ein Aufruf wert, zu sagen, faire Brands, vernetzt euch mit uns? Also wer wäre da so ein Ansprechpartner, Ansprechpartnerin? Ist das die Green Actors Lounge, um sich sozusagen gegenseitig mehr ins Rampenlicht zu rücken, also dem Thema Aufwind zu geben, aber auch Brands zu präsentieren, die vielleicht noch keine Sichtbarkeit haben, sie aber auch natürlich gebrauchen könnten?
Also ich kann jetzt nicht für alle sprechen, ich kann für mich sprechen und wir arbeiten ja daran. Ich biete mich gerne an, ihr könnt euch an mich wenden, ihr könnt euch über die Mädels irgendwie vernetzen. Wie gesagt, es ist noch nicht spruchreif, ja. Aber wir bauen so ein bisschen dran,
okay.
Und habt da bitte keine Scheu. Ihr könnt ja auch mal überlegen, wer ist eure Lieblingsschauspielerin, Lieblingsschauspieler, vielleicht auch jemand, der noch nicht so bekannt ist oder der euch ins Auge gefallen ist, einen besonderen Auftritt hatte oder vielleicht besonders für das Thema steht. Und ich meine, wir haben alle Instagram, oder? Also man kann auch einfach mal sich ein Herz fassen und ich glaube, niemand hat das was dagegen, wenn er ein Angebot bekommt. Also ich kenne aus meinem Freundinnenkreis oder meine Kolleginnen, die mit denen ich befreundet bin, würde mir jetzt so niemand einfallen, der sagt, oh nee, da will mich jemand ausstatten mit nachhaltiger, fairer, schicker Mode, finde ich total ätzend. Nein.
Ja, ich
traut
auch,
euch.
Ich habe auch sehr nette Menschen ja letzte Woche auf der Green Actors Lounge kennengelernt, wo ich auch das Gefühl hatte, es ist genauso, wie du es beschreibst. Also Leute, haut die Mails raus, wenn ihr auch eine nachhaltige Brand führt. Ein Versuch ist es allemal wert und ich glaube, da könnten ja beide Seiten davon in jedem Fall profitieren. Ja.
Und auch gerne an die Green Actors Lounge, die haben mich letztes Jahr mit der Victoria Geiser zusammengebracht, die mich jetzt schon zum zweiten Mal ausgestattet hat, die einfach, also wer so Girl-Boss, Woman-Boss-Sachen, die auch noch schick und sexy und aus Bambus und es ist ein Traum, also die beiden.
Ja, cool. Ja, das finde ich total hoffnungsvoll, dass du das, ja, uns dann hier nochmal den Mut zusprichst, ja auch einfach ja, darauf zu vertrauen, dass man geile Sachen macht und das einfach in die Welt zu tragen. Und die Leute, schreibt die Schauspieler und Schauspielerinnen einfach auf Insta an, Leute. Esther, jetzt haben wir hier schon eine gute Stunde super viele spannende Themen von links nach rechts gewälzt. Ich habe in jedem Fall gelernt, dass die Regisseurin und die Kommissarin zwei verschiedene Rollen und Personen sind. Aber natürlich auch ganz super, wirklich viele andere spannende Insights mitgenommen, wie die Filmindustrie funktioniert, welche Stellschrauben es gibt, wer Lust hat, Dinge zu verändern, wie man sich auch vielleicht als Brand vom Rand, vom Spielfeldrand einbringen kann. Trotzdem muss auch diese Folge leider ein Ende finden. Und wir haben dir im Vorfeld schon erzählt, am Ende jeder Folge bitten wir unsere Gäste und Gästinnen um ihren persönlichen Lifehack, mit dem ihr Thema, in deinem Fall also die Filmbranche, slower und fairer in Bezug auf Kleidung werden kann. Deshalb wünsche ich mir von dir, kannst du mir noch einmal kurz zusammenfassen, was passieren muss, damit die Filmindustrie das Thema faire Mode ernst nimmt?
Mein Wunsch, ganz konkret, was wir als nächstes angehen, ist, dass ich dieses Thema, jeder bringt seine eigene Wärmewäsche mit, jeder bringt seine eigene Unterwäsche mit. Da habe ich ja schon was angedacht mit der Monika Gebauer, nämlich zusammen, was auch auf der Green Actors Lounge entstanden ist oder in den Vorgesprächen dazu, dass wir sagen, wir würden gerne sowas wie ein Box-Rental, dieses schöne moderne Wort habe ich von Monika gelernt, ein Box-Rental installieren. Und hat sie gesagt, das ist ja eigentlich ganz normal bei uns. Das heißt, wenn wir Kostüme zur Verfügung stellen aus dem Fundus, dann haben die ja eine einzelne Miete, eine Gebühr. Mhm. So, das wird ja abgerechnet mit der Produktion. Mhm. Und ich habe gesagt, ja, ich fand immer, muss ich sagen, bin ja auch Gewerkschafterin, ist immer so ein bisschen schwierig, wo ich sage, wir haben ja auch prekäre Berufssituationen oft. Mhm. Nicht jeder ist ja der Top-Verdiener, sondern wenn du deine 3-5 Drehtage hast und wenn du eine nachhaltige Wärmewäsche besorgst, dass die aus Schurwolle, was die kostet, 120, 150 Euro, ja. Also da entstehen ja auch Kosten.
Ja.
So, wie kann man sich da entgegengehen? Und dann sagte Monika, ja, aber das ist doch ganz einfach, dann ist das halt nicht aus dem Fundus die Gebühr, sondern dann bekommt ihr die. Und dann müssen wir gucken, dass wir so eine Art Laufzettel, also ein Box-Rental installieren, mhm, und sagen, dann bekommt der Schauspieler, ja, es gibt ja dieses Vorgespräch. Mhm. Es ist ja nicht so, dass das irgendwie Closed Shop ist. Es gibt ja die Abfrage, dass man dann sagt, okay, was bringst du mit? Und ich sage, ich bringe ein T-Shirt-BH, eine Wärmewäsche, ich bringe auch noch irgendwie das und das mit und ja, vielleicht brauchst du eine Jeans, auch eine klassische Frage.
Klar.
Hast du eine Jeans, die dir gut passt irgendwie, wenn es heutig ist? So, und dann wird hier 3,50, 7,80, 5,25 zusammengerechnet.
Ach,
und das wird dem Schauspieler oder der Schauspielerin erstattet. Und dann ist es einfach eine Win-Win-Situation. Dann macht es auch Spaß.
Ach, das finde ich großartig. Also sozusagen ein kleines Leihsystem, das man nochmal neu aufgleist, sozusagen, wo Schauspielerinnen ja davon profitieren, dass sie mitdenken und die Sachen selbst besorgen, aber trotzdem nicht auf den Kosten sitzen bleiben. Das finde ich sehr klug und nachhaltig.
Eine kleine, ja, grüne Incentivierung.
Esther, ich danke dir in jedem Fall sehr für deine super coolen Anregungen und dafür, dass du das Thema faire Mode in der Filmindustrie nach vorne bringst. Es war mir eine riesengroße Freude, mit dir zu sprechen. Tausend Dank, dass du heute hier warst.
Danke, liebe Conny, und danke auch an dich, Lotte. An den Turntables hier.
Das war Talk Slow, der Podcast, bei dem wir sehr schnell über Slow Fashion sprechen. Mit euren Hosts Conny und Lotte. Unter der tollen Mitarbeit von Katja Diembeck. Produktion von Nordisch.
Abonniert unseren Podcast Talk Slow überall dort, wo man Podcasts hören kann. Wenn ihr mehr lesen wollt, schaut auf www.talkslow.de vorbei oder auf unserem Instagram-Account talkslow.podcast. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, keep it slow.